Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Karl Lehmann, heute Karl Kardinal Lehmann, hielt seinen Vortrag »Karl Rahner und die Kirche« auf der Tagung der Katholischen Akademie in Freiburg vor dem Geheimnis Gottes den Menschen verstehen am 12. Februar 1984. Die Tagung war zu Ehren von Karl Rahner zu seinem 80. Geburtstag organisiert worden. Publiziert wurde sie 1984 in dem gleichnamigen, von Karl Lehmann herausgegebenen Band. Der Vortrag, wie auch Karl Rahners unmittelbar vorher gehaltener eigener Beitrag »Erfahrungen eines katholischen Theologen«, auf den Karl Lehmann Bezug nimmt, ist auch in dem Gedenkband zum 10. Todestag von Karl Rahner publiziert, den Albert Raffelt als Band 8 der Freiburger Akademieschriften 1994 unter dem Titel »Karl Rahner in Erinnerung« herausgegeben hat. Dieser Band ist jetzt digital auf dem Freidoc-Server der Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau aufgelegt. Karl Kardinal Lehmann ist Honorarprofessor der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Karl Rahner, es fällt mir etwas schwer, nach dem theologischen Zeugnis Karl Rahners, das auch ein Lebens- und Glaubenszeugnis war, nun wieder über ihn zu reden. Aber ich denke, Sie haben Geduld mit mir und ich will versuchen, die mir gestellte Aufgabe anzugehen, so gut es nur geht. Das Verhältnis Karl Rahners zur Lehre von der Kirche lässt sich nicht auf einen einfachen Nenner bringen. Zwar gibt es sehr viele Beiträge aus den 5 Jahrzehnten dieses theologischen Schaffens zu Fragen der Ekklesiologie. Es gibt jedoch keine größeren, systematisch abgerundeten Abhandlungen zur Lehre von der Kirche. Sieht man die systematischen Gesamtentwürfe, zum Beispiel den Grundkurs des Glaubens durch, so sind die Ausführungen zur Kirche eher knapp gehalten. Damit steht nicht im Widerspruch, dass das Gesamtwerk in fast unbegrenzter Fülle Themen der Kirche behandelt. Ich glaube die Kirche, Kirche der Heiligen, Kirche als Ort der Sendung des Geistes, Kirche der Sünder, Freiheit in der Kirche, Kirche, Kirchen, Religionen, Opposition in der Kirche. Es gibt kaum ein Problem der kirchlichen Verfassung, der Dienste und Ämter, zu dem Karl Rahner sich nicht in maßgeblicher Weise geäußert hätte. Erneuerung des Diakonates, Episkopat und Primat, Theologie des Priestertums, neue pastorale Dienste, Gemeindeleitung, Priestertum der Frau. Von entscheidender Bedeutung sind seine Beiträge über das Charismatische in der Kirche und den Einzelnen. Großes Gewicht haben von Anfang an die pastoraltheologisch orientierten Beiträge. Pfarrprinzip, Laienapostolat, Gebet im Namen der Kirche, innerkirchlicher Pluralismus, Kirche und Atheismus. Immer stärker kamen auch Zwischenrufe zur gesellschaftskritischen Funktion der Kirche. Die Gedanken zur Einigung der Kirchen und zur ökumenischen Theologie behandeln nicht weniger fundamentale ekklesiologische Probleme. Schließlich dürfen die zeitdiagnostischen Analysen zur Lage der Kirche und die Hinweise für eine heutige Kirchenfrömmigkeit nicht vergessen werden, bis zu zukunftsweisenden Überlegungen über den Strukturwandel der Kirche und bis zum Traum von der Kirche, der sich der utopischen Fantasie öffnet. Es gibt kaum ein Thema aus Leben und Lehre der Kirche, dem sich Karl Rahner in den vergangenen Jahrzehnten nicht gestellt hätte. Diese ausgewählten Stichworte sollen genügen, um die Fülle und Vielfalt der zahlreichen Beiträge Karl Rahners zur Lehre von der Kirche in Erinnerung zu bringen. Bedenkt man die große Zahl von Abhandlungen zu Rahners Theologie in aller Welt, sie sind in der eben überreichten Festschrift bis zum unmittelbaren heutigen Forschungsstand fortgeführt, dann fällt überraschend auf, dass die Lehre von der Kirche von wenigen Veröffentlichungen, zumeist Aufsätzen, weithin noch ein Stiefkind der Rahner-Forschung ist. Natürlich darf man sich ohnehin nicht nur auf die dogmatische Theologie begrenzen. Den ausführlichsten Abriss der Ekklesiologie Carranas muss der Interessierte ohnehin im ersten Band des Handbuchs der Pastoraltheologie aus dem Jahr 1964 suchen. Carranas Theologie der Kirche darf überhaupt nicht nur den ausdrücklich ekklesiologischen Beiträgen entnommen werden. Die Kirche wird oft nur indirekt thematisiert, wenn es um die vielfältigen Vollzüge des christlichen Lebens geht. Sie ist fast so etwas wie ein stets gegenwärtiges Medium, wie man die Luft zum Atmen braucht. Darum wäre es wichtig, den theologischen Ort der Rede von Kirche im Werk Carranas genauer aufzuspüren. Die konkrete Kirchenerfahrung spielt keine geringere Rolle als die dogmatische Reflexion über die Kirche. Vielleicht kann man hier eine letzte Wirkung der ignatianischen Spiritualität entdecken, in der sich ähnliche Strukturen zeigen. Bei dem ungewöhnlichen Reichtum von Themen und Perspektiven lässt sich nur eine schmerzlich vorzunehmende Auswahl im Blick auf das hier gestellte Thema treffen. Ich möchte drei Hauptthemen in den Mittelpunkt stellen. Zuerst das Grundwesen der Kirche als Gegenwart der Wahrheit und Liebe Gottes für die Welt, gewissermaßen der Kern der dogmatischen Ekklesiologie. Einem zweiten Abschnitt das Bild der Kirche in praktischer Absicht, von Carrana gelegentlich existenziale Ekklesiologie genannt. Und der dritte Punkt, die neue Kirchlichkeit, ein Gesichtspunkt der Kirchenerfahrung und, wenn man so will, auch, er hat selbst das Wort einmal geprägt, der Kirchenfrömmigkeit. Diese Ausführungen dürfen dann abschließend in einem Dank an Carrana münden. Carrana treibt keine in sich geschlossene oder introvertierte Ekklesiologie. Er geht weder soziologisch noch theologisch von einem selbstverständlichen Begriff von Kirche aus, wie sie uns als institutionelle Erscheinung gegeben ist. Kirche hat nicht nur etwas mit dem Problem der Organisation religiöser Bedürfnisse zu tun. Die Kirchenfrage, ich zitiere, ist nicht bloß eine Frage der menschlichen Zweckmäßigkeit, sondern im eigentlichen Sinne auch eine Glaubensfrage. Kirche muss vom Wesen des Christentums verstanden werden. Kirche ist ein Stück Christentum als des Heilsereignisses selber. Carrana wäre kein Theologe, wenn er nicht zuerst alle menschlichen Phänomene, gerade auch die Kirche, überschreiten würde auf den Ursprung von Glaube, Hoffnung und Liebe überhaupt. Jede Rede von Kirche muss bedenken, dass dieses Wort letztlich nur sinnvoll ist, wenn es vor den dreifaltigen Gott und hinaus zur ganzen Menschheit führt. So kann Carrana folgende Bestimmung geben. Die Kirche ist die gesellschaftlich legitim verfasste Gemeinschaft, in der durch Glaube und Hoffnung und Liebe die eschatologisch vollendete Offenbarung Gottes als dessen Selbstmitteilung in Christus als Wirklichkeit und Wahrheit für die Welt gegenwärtig bleibt. Der Sinn von Kirche muss von Anfang an mit dem umfassenden Heilswillen Gottes gegenüber der Welt zusammengesehen werden. Sie ist das geschichtliche Zeichen, das diese reale Heilsabsicht Gottes geschichtlich zur Erscheinung bringt und dadurch auch bewirkt. Ich möchte auch in diesem Zusammenhang auf einen früher vorgetragenen Vorschlag zurückkommen, in der Erfahrung der Gnade das fundamentale Kristallisationszentrum der Theologie Carranas erblicken. Der Empfang und die Annahme der Offenbarung vollziehen sich notwendig in der Geschichte des Menschen und der Menschheit. Die Selbstmitteilung Gottes in Gnade kommt nur in Form einer heilsgeschichtlichen Vermittlung zum Menschen. So macht die Kirche das Offenbarungswort Gottes in der Zeit gegenwärtig. Sie ist beides in einem, die verkündende Trägerin des offenbarenden Wortes Gottes als der Heilszusage Gottes an die Welt und zugleich die hörend glaubende Adressatin, an die dieses Heilswort Gottes gerichtet ist. So kann Karl Rahner in dem mit Eberhard Jüngel gemeinsam verfassten Bändchen »Was ist ein Sakrament?« formulieren: Die Kirche ist die verkündigend Glaubende und die glaubend Verkündende in einem. Kirche kann es nur im eschatologischen Stadium der göttlichen Offenbarung geben. Blicken wir wiederum auf das Offenbarungswort, von dem die Kirche lebt und das sie zugleich mitteilt. Dieses Wort ist eschatologisch und setzt sich siegreich durch. Ich zitiere: Denn es ist das Wort, das nicht vorläufig und überholbar in irgendeinem Propheten ergangen ist, sondern das letzte und endgültige, das Gott in seinem eigenen Sohn als seine siegreiche Selbstzusage gesprochen hat. Spätestens an dieser Stelle wird erkennbar, wie für Karl Rahner die Offenbarung Gottes, seine Selbstmitteilung in Gnade und die Menschwerdung des Sohnes die zentralen und bleibenden Voraussetzungen des Ereignisses Kirche sind. Die Begriffe, die die Beziehung von Jesus Christus und Kirche angeben, zeigen das Gefälle auf. Kirche ist, ich zitiere fast nur aus frühen Schriften, Fortsetzung des Sakramentes, das Jesus Christus ist. Das Gegenwärtigbleiben des menschgewordenen Wortes in Raum und Zeit, die Symbolfunktion des Logos in der Welt. Kirche, Sakramente und Schrift partizipieren an der absoluten und unlöslichen Einheit von Göttlichem und Menschlichem in Jesus Christus. Dabei ist die strenge Vorordnung der Christologie gegenüber der Kirche entweder vorausgesetzt oder ausdrücklich gemacht. So kann Karl Rahner auch die Kirche bezeichnen als die eine und volle geschichtliche Präsenz des einen Gottmenschen in seiner Wahrheit und Gnade für grundsätzlich alle Menschen. Dieses Wort des Heils im Mund der glaubend verkündigenden Kirche als eschatologisch siegreiches Wort ist in letzter Absicht nicht an die Kirche, sondern an die Welt gerichtet. Kirche muss immer überstiegen werden auf ihre Sendung um der Welt willen. Sie ist zwar eine Stätte, wo die Wahrheit und das Heil Gottes in Wort und Sakrament sowie in der liebenden Antwort des Menschen gegenwärtig werden. Die Kirche ist von Gott berufen und erwählt, aber nicht für sich allein, sondern zugunsten derer, die Gott und seine Gnade noch nicht gefunden haben. Eine solche Position der Kirche inmitten der Geschichte und der zerrissenen Welt macht nicht bloß stets ihren Auftrag sichtbar, sondern zeigt auch in radikalster Weise ihren Dienstcharakter, ihre Hinordnung auf Gott und die Menschheit, ihr vorläufiges Dasein, ihre Notwendigkeit zur Erneuerung, ihren Pilgerstatus. In Beziehung zur Welt ist die Kirche so nicht die exklusive Gemeinschaft der Heilserben, die sich abschließen, sondern, und nun eine Formulierung, die ab 1965 immer und immer wieder wie ein roter Faden vorkommt, sie ist der auf das Heil aller angelegte, geschichtlich aber noch begrenzte Vortrupp derer, die auf den Straßen der Geschichte in das Heil Gottes und seine Ewigkeit hineinwandern. Die Kirche ist gewissermaßen der uniformierte Teil der Streiter Gottes, jener Punkt, an dem das innere Wesen des menschlich-göttlichen Daseins der Welt auch geschichtlich in Erscheinung tritt. Der Christ weiß, das Morgenlicht auf den Bergen ist der Anfang des Tages in den Tälern, nicht der Tag oben, der die Nacht unten richtet. Soweit das Zitat. Und damit kommt auch die grundlegend missionarische Dimension der Kirche in ihrem Grundwesen zur Sprache. Der Christ wirkt nur sein Heil, indem er das Heil der Welt verkündigt. Nur wenn man die Kirche in dieser bleibenden, konstitutiven Hinordnung zur Christologie und zur Welt sieht, ist die Rede von der Kirche als dem Sakrament des Heils der Welt nicht abstrakt oder absolut. Sakrament ist ein Beziehungsbegriff, der das Eingebundensein der Kirche in das Heilswerk Jesu Christi mit der Menschheit anzeigt. Nach anfänglicher Unklarheit wird etwa ab 1969-70 der Begriff Ursakrament nicht mehr auf die Kirche, sondern nur noch auf Jesus Christus angewendet. Die Kirche selbst wird immer mehr mit Grundsakrament bezeichnet. Der Sakramentsbegriff fasst das Verhältnis zwischen der Kirche und der Menschheit so, dass die Kirche die geschichtlich greifbare Wirklichkeit ist, welche die in der Welt unsichtbar wirksame Gnade bezeichnet und bewirkt. Man kann meines Erachtens belegen, dass Karl Rahner schon sehr früh die Formel Kirche als Sakrament des Heils der Welt, die dann später in die Konzilstexte einging, stärker als viele andere Theologen als Beziehungsgröße auslegt und so der problematischen Gefahr einer ungeschichtlichen und verabsolutierenden Sakramentalisierung der Kirche entgeht. Dass hier gerade für das ökumenische Gespräch noch Fragen bleiben, hat Eberhard Jüngel erst kürzlich in einem großen Aufsatz in der Zeitschrift für Theologie und Kirche dargelegt. Gerade nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird diese Sicht vorherrschend. Sie scheint mir am besten greifbar in dem großen Aufsatz »Das neue Bild der Kirche, Schriften zur Theologie«, Band 8, Seite 329 folgende. In seiner berühmten Rede »Das Konzil, ein neuer Beginn« nach Abschluss des Zweiten Vatikanum am 12. Dezember 1965 im Herkulessaal in München sprach Karl Rahner davon, die Ergebnisse dieser Kirchenversammlung seien ein Anfang des Anfangs. Hier heißt es in einem aufschlussreichen Text, Anfang des Anfangs. Wozu? Natürlich zum Anfang, der immer schon gesetzt und immer schon gelebt wurde. Zu Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit. Zu seiner Gnade, die allein erlöst und den Zugang zum lebendigen Gott eröffnet. Aber Anfang des Anfangs so, dass Jesus Christus und seine Kirche dieser Zeit von heute und morgen wirklich begegnen. Also Anfang des Anfangs für eine Kirche der ungeschuldeten Gnade Gottes, für eine Kirche unseres Herrn und Heilandes, für eine Kirche des Wortes Gottes, der Brüderlichkeit, der Hoffnung, der demütigen Liebe und des Dienstes, der Freude im Heiligen Geist, einer Liebe, die alle bloße Gesetzlichkeit überwindet, für eine Kirche, die sich ihr eigenes, tiefstes Wesen und ihren Auftrag aus der geheimen Sehnsucht und der Not der Zeit heraus begegnen lässt, die darum lernt, indem sie lehrt, empfängt, indem sie gibt, herrscht, indem sie nur dient. Also Anfang des Anfangs einer Kirche, die schon war, aber immer nur wird, was sie ist, indem sie selbst immer aufs Neue sich hinwendet zu ihrem einzigen Ursprung, der auch der Anfang und Herr der Weltgeschichte ist, in deren dunkle Zukunft die Kirche sich von eben diesem einen Herrn beider führen lässt. Ich meine, einer der schönsten Kurzformeln über das, was Kirche ist. Nun zum zweiten Teil, etwa zur selben Zeit, in der diese Aussagen entstanden sind, hat Karl Rahner einen weiteren Zugang zur Kirche eröffnet. Er machte sich in jenen Jahren an die Konzeption eines neuen Handbuches der Pastoraltheologie, das dann später in vier Bänden und einem Lexikon in den Jahren 64 bis 69 erschienen ist. Es ist der langen Liste, die Herbert Vorgrimmler gestern an großen wissenschaftsorganisatorischen Leistungen hier kurz referiert hat, noch nachzutragen. Die praktische Theologie beginnt für Karl Rahner dort, ich zitiere, wo die konkrete Zeitgestalt der Kirche als ihr je jetzt in geschichtlicher Einmaligkeit fälliger Selbstvollzug betrachtet wird. Eine solche praktische Theologie setzt selbstverständlich ein Verständnis von Kirche voraus, Diese darf man jedoch nicht einfach mit der herkömmlichen Ekklesiologie dogmatischer Art identifizieren, die als theologischer Traktat ohnehin noch nicht so alt und eindeutig ausgeprägt ist. In diesem Zusammenhang hat Karl Rahner fast nebenbei eine Unterscheidung gemacht zwischen der essentialen Ekklesiologie und einer existenzialen Ekklesiologie. Gemeint war die Lehre von der Kirche, sofern sie nicht bloß nach ihren bleibenden Wesensstrukturen hin essentiell, sondern im Blick auf ihre gegenwärtige Situation und ihre praktische Sendung entwickelt wird. Was Karl Rahner damals in wenigen Strichen entworfen hat, ist vielleicht nicht so sehr im ersten Band des Handbuches der Pastoraltheologie, sondern in den folgenden Bänden und den späteren Arbeiten verwirklicht. Einen gewissen Höhepunkt findet diese Art der Ekklesiologie im großen 100-seitigen Kapitel Die Gegenwart der Kirche, theologische Analyse der Gegenwart als Situation des Selbstvollzugs der Kirche im ersten Teilband des zweiten Bandes des Handbuchs der Pastoraltheologie. Dieses Grundkonzept einer praktischen Theologie scheint mir übrigens, wenn man von zusätzlichen Dimensionen absieht, die heute eingebracht werden müssen, im Ansatz noch immer Gültigkeit beanspruchen zu können. Sieht man etwas genauer auf die gesamten Veröffentlichungen Karl Rahners, so kann man diese Ekklesiologie in praktischer Absicht, wie ich sie kurz nennen möchte, schon von Anfang an in seinem Werk gegenwärtig sehen, auch wo noch längst nicht Themen der dogmatischen Ekklesiologie abgehandelt werden. Dies zeigen besonders sehr frühe Arbeiten, wie zum Beispiel Gefahren im heutigen Katholizismus einsiedeln, 1950. Karl Rahner witterte die Gefahr, dass der Einzelne sich hinter dem Allgemeinen versteckt und seinen christlichen Glauben bereits erfüllt wähnt, wenn er brav, wie er sagt, in der Masse des Kirchenvolkes mitmarschiert. Auf diesem Weg konnte Karl Rahner wiederum inspiriert durch die Exerzitien des heiligen Ignatius seine großen Abhandlungen verfassen über den Einzelnen in der Kirche und über das Charismatische. Freilich wurde Karl Rahner nicht müde, in der konkreten Gestalt der Kirche auch die Unterscheidung der Geister zu vollziehen. Bei aller Anerkennung des personal Einzigartigen wehrte er im selben Buch der Gefahr, dass man zum Beispiel in seiner sittlichen Entscheidung sich nur noch als ganz einmalig Einzelner fühlt und die Bindung an allgemeine Weisungen glaubt verachten zu dürfen. Situationsethik und Sündenmystik hieß dieser Artikel. So gibt es unzählige Themen, die dieser theologischen Gegenwartsanalyse der Kirche entstammen. Immer sind die Zeichen der Zeit ins Auge gefasst und konfrontiert mit der Tiefe des Evangeliums. Hier liegen auch die Wurzeln der Kirchenkritik Karl Rahners. Diese war nie ein Herumkratzen an den Fassaden der Kirche, sondern protestierte leidenschaftlich gegen den Riss zwischen der biblischen Sendung und der faktischen Situation der Christenheit. Diese Grenzgänge zwischen der empirischen Erscheinung der Kirche und ihrer theologischen Sendung lassen sich jedoch nicht nur in den praktischen Feldern der Rahnerschen Theologie finden, sondern sie haben wohl von Anfang an, nicht ohne Einfluss der philosophischen Voraussetzungen, die spezifische Sicht der Kirche geprägt. Ein gutes Beispiel scheint mir darin zu liegen, wie Karl Rahner in der Kirche zugleich Heiligkeit und Sündigkeit am Werk sieht, sodass er mit theologischer Kühnheit von einer Kirche der Sünder sprechen kann, von einer sündigen Kirche allzumal, ohne den Glaubensartikel von ihrer Heiligkeit aufgeben zu wollen oder zu müssen. Diese Besinnung auf die Ekklesiologie in praktischer Absicht, die existenziale Ekklesiologie, musste notwendigerweise knapp bleiben. Sie ist jedoch meines Erachtens unerlässlich, um das Gesamtwerk zu verstehen. Nun zum dritten Teil, neue Kirchlichkeit. Über alle theoretisch-theologischen Leistungen hinaus liegt Karl Rahners Beitrag zur Ekklesiologie in der Förderung einer neuen Kirchlichkeit. Karl Rahner selbst ist ein kirchlicher Theologe. Er hat sich immer wieder der Kirche zur Verfügung gestellt. Gerade die Mitarbeit beim Zweiten Vatikanischen Konzil hat gezeigt, dass er dabei auf das Durchsetzen eigener Ideen und Vorschläge verzichten kann, wenn es um ein größeres und gemeinsames Ganzes geht. Er versteht seine Arbeit für die Kirche als ein Angebot zum besseren Glaubensverständnis, über das dann in Freiheit entschieden werden soll, ohne dass er je Hintertreppen, Schliche oder Winkelzüge gebraucht hätte, um seine Ideen zum Sieg zu bringen. Die wichtige Schrift, das freie Wort in der Kirche, stammt aus dem Jahre 1953. Karl Rahner ist nie müde geworden, öffentlich Stellung zu beziehen oder gar zu protestieren, wenn ihm in der Kirche die Wahrheit, die Liebe, die Freiheit oder das Recht verletzt zu sein schienen. Kirchlichkeit war für ihn nie ein Parteigängertum, blindes Verteidigen um jeden Preis oder gar Vertuschen von Fehlentwicklungen. Und in diesem Sinne hat sich Karl Rahner auch nie einer einzelnen Gruppe oder einer Fraktion innerhalb der Strömungen in der Kirche verschrieben. Er konnte nur diese Position des überall helfenden und vor keinem ängstlich zurücktretenden Für- und Widersprechers einnehmen, weil er um das Ganze der Kirche bemüht bleibt. Deswegen hat er eine stets streitbare und auch kritische Theologie betrieben, ohne je in pure Nörgelei oder eitles Besserwissen zu verfallen. Wenn Karl Rahner bestehende Strukturen und vorhandene Meinungen kritisiert hat, dann ging es ihm immer auch zugleich um positive und bessere Gegenvorschläge. Sei es zur Reform des Theologiestudiums, Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance, Herausforderung des Christen, Toleranz in der Kirche und viele andere Schriften. Die Kirchlichkeit Karl Rahners hat etwas zu tun mit seinem Verständnis von Wahrheit. Rahner weiß dabei sehr gut, dass wir eine gemeinsame Sache immer nur im Maße unserer personalen Realisierungsmöglichkeit erwerben und besitzen können. Aber gerade darum kann eine Wahrheit nur wirklich meine werden, wenn wir in einem Prozess dauernden gegenseitigen Nehmens und Gebens leben. Ich zitiere aus Gnade als Freiheit: Wahrheit, die nur die je meine sein sollte, wäre die Hölle absoluter Einsamkeit, in der das Subjekt zu sich allein verdammt wäre. Die je meinige Wahrheit, die das Subjekt sich selber wahrhaft gibt, indem es sie von bloßer solipsistischer Subjektivität befreit, existiert nur im bleibenden Dialog, der selbst wieder nur geschehen kann in einem letzten Vertrauen, dass wir nicht einfach schlechthin uneins sind, sondern gemeinsam eine Wahrheit suchen. Auch der erbittertste Streit der Meinungen, dem man nicht ausweichen darf, bloß um Ruhe zu haben, setzt noch einmal eine geheimnisvolle, tiefere Einheit voraus. Sonst brauchte man den Dialog gar nicht zu beginnen. Er hätte keinen Boden, auf dem er überhaupt geführt werden könnte. Dies gilt vor allem dort, wo der Mensch sich eine letzte Wahrheit sagen oder wo er sie empfangen will, im Bereich des Glaubens. Wiederum aus demselben Aufsatz: Kann aber Wahrheit nur in der offenen Interkommunikation mit den anderen bestehen, dann impliziert sie auch als die eigene immer das gute Fremde der anderen. So hat und scheinbar unassimilierbar diese auch zunächst erscheinen mag. Dann darf nicht vergessen werden, dass diese Interkommunikation, wie sie wirklich ist, angenommen wird, notwendig auch ein Element des Institutionellen und des gesellschaftlich Verfassten einschließt. Natürlich ist damit noch keine volle Kirchlichkeit erreicht, denn diese enthält eine Fülle von inhaltlichen Bestimmungen, die Bindung an das Glaubensbekenntnis und die große theologische Überlieferung. Doch davon braucht in diesem Zusammenhang nicht die Rede zu sein. Viel wichtiger scheint mir Karl Rahners konkretes Ja zur Kirche innerhalb dieser neuen Kirchlichkeit zu sein. Er kennt natürlich viele Anfechtungen, Fragen, Probleme, Einwände persönlicher, geschichtlicher und theoretischer Art gegen dieses Ja zur Kirche. Er weiß auch, dass es gar nicht möglich ist, alle diese Einwände rein rational bis zur letzten völligen Zurückweisung aufzuarbeiten. Immer wieder kommt hier Karl Rahner auf die Analogie zurück, dass wir auch unseren Mitmenschen gegenüber eine bejahende und liebende Haltung bis zum Ende durchtragen müssen, selbst wenn wir viele Gründe zur Skepsis haben. Schließlich warnt Karl Rahner vor einem Verlassen der konkreten Kirche trotz ihrer Makel und Runzeln. Ich zitiere: Der Mensch hat nur im Griff nach dem größeren, erhellenderen, lebensmächtigeren das Recht, etwas in seinem Leben fallen zu lassen, es aufzugeben, hat nur zugunsten eines größeren Sinnes das Recht, bisherigen Sinn als Unsinn abzutun. So kann der Christ trotz aller Schwierigkeiten und Anfechtungen immer wieder seine Zugehörigkeit zur konkreten Kirche in intellektueller Redlichkeit rechtfertigen. Und nun noch einmal ein Argument aus späterer Zeit, denn er kann sehen, dass ein Auszug aus der Wahrheit der Kirche, aus ihrer Botschaft von dem lebendigen, bergenden Geheimnis, das wir Gott nennen, aus der Hoffnung des ewigen Lebens, aus der hoffenden Teilnahme am Tod Jesu, der sich hoffend und liebend in dieses Geheimnis Gottes fallen ließ, aus der Gemeinschaft der Liebe, Kirche genannt, aus der Annahme der Vergebung unserer Lebensschuld, kurz aus all dem, was Kirche heißt, den Menschen nicht in ein größeres Reich des Sinnes, des Lichtes, der Freiheit und der Hoffnung führen würde. Ein solcher Auszug wäre eben doch nur entweder ein sich fallen lassen in eine dumpfe Dunkelheit der Skepsis und des billigen Relativismus oder der fragwürdige Versuch, allein aus den geringeren Resten von Sinn, Licht und Mut, die noch bleiben, zu leben, ohne dass man eigentlich sieht, warum diese Reste mehr Zustimmung und Vertrauen verdienen als jene Fülle des Sinns, den der Kirche gegeben und lebendig ist. So in Schriften zur Theologie, Band 9. So gehört das Ja zur Kirche zu den tragenden Grundhaltungen des christlichen Lebens. Karl Rahner weiß, dass dieses Ja gerade dann auch mit dem Leiden an der Kirche erkauft ist, wenn es darum geht, eine verkannte oder verdrängte Wahrheit wieder in das Ganze einzubringen. Er hat dieses Leiden nicht selten am eigenen Leib erfahren. Dennoch wurde seine Kritik nie einfach negativ oder kränkend, weil bei aller Härte der Auseinandersetzung das Wissen um das eigene Ungenügen eine letzte Milde und sogar Barmherzigkeit gewährte. Karl Rahner hat dieses Ja nicht zurückgenommen, auch wenn in den letzten Jahren die Töne der Kritik manchmal etwas herber geworden sind. Es fing an mit dem Münchner Vortrag Freiheit und Manipulation in Gesellschaft und Kirche anlässlich der Verleihung des Quirini-Preises der Katholischen Akademie in Bayern. Die Problematik der gemeinsamen Synode hat Karl Rahner in seinem Herder-Taschenbuch Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance, Freiburg 1972, zu kirchenreformerischen Aussagen veranlasst, die für viele bis zum heutigen Tag zum Hauptbeweis einer Abkehr Karl Rahners von der Theologie einer gesunden Mitte wurden. Schließlich ärgern sich heute noch viele über sein Wort vom Marsch ins Ghetto, den der nachkonziliare deutsche Katholizismus Anfang der 70er Jahre angetreten habe. Man kann nicht verschweigen, dass Karl Rahner in den letzten Jahren manche Freunde verloren hat, gewiss auch da und dort neue gewonnen hat. Und sicher darf man über die eine oder andere Äußerung der Kirchenkritik verschiedener Meinung sein. Manches ist Ausdruck, wie mir scheint, einer gewissen Resignation, einer dezidierten Schärfe oder einer sehr bewussten Einseitigkeit, weil sonst doch nicht hingehört wird. Vielleicht sind manche Thesen, etwa zum Strukturwandel der Kirche, in früheren Veröffentlichungen auch differenzierter und unmissverständlicher dargestellt. Jetzt wirken sie nebeneinander gestellt und holzschnittartig vereinfacht, aufregender. Vielleicht hat man oft Gesagtes und nun nochmals Wiederholtes auch früher nicht richtig zur Kenntnis genommen. Es scheint mir sachlich ungerecht zu sein, das ganze Schaffen Karl Rahners von diesen einzelnen späteren Zwischenrufen zur kirchlichen Lage her, wie es hier heute öfter geschieht, meist negativ zu beurteilen. Ohne diese bewussten Provokationen in ihrem Gewicht herabspielen zu wollen, muss man sie doch aus dem umfassenden Kontext und aus dem Gesamtsinn des bisherigen Werkes begreifen und beurteilen. Ich darf einen Satz zitieren, den ich vor 10 Jahren zum 70. Geburtstag geschrieben habe und heute uneingeschränkt aufrechterhalte. Sind die Menschen in der Kirche, die auch von hoher Warte herunter heute oft gegen Karl Rahner polemisieren, so unvergesslich geworden, dass sie sich seiner fast unschätzbaren Leistungen und Verdienste für die Kirche nicht mehr erinnern? Die Heftigkeit der Kritik hat sich in diesem Jahrzehnt in mancher Hinsicht noch erhöht. Manchmal ist es schon wirklich Zorn aus Liebe geworden. Ich bin am Ende der 3 zu Beginn angekündigten Hauptthemen, aber noch nicht am Schluss meines Referats. Ein Referat Karl Rahner und die Kirche kann am Vorabend seines 80. Geburtstages nicht enden, ohne dass die Gemeinschaft der Glaubenden, die diese Gaben empfangen haben, nicht dafür ein Wort des Dankes sagt. Lieber Karl Rahner, viele Priester und Laientheologen, Studenten und Ordensleute, Laien und irgendwie an der Theologie Interessierte danken Ihnen, dass Sie über viele Jahrzehnte in Ihrem manchmal wankenden Glauben bestärkt wurden. Viele sind nur deshalb bei Ihrem Christsein geblieben oder erst recht dazu gekommen, weil Ihr Wort Sie für die Einladung Gottes eröffnet und bereit gemacht hat. Mir selbst und zahlreichen jungen Menschen haben sie über Jahrzehnte Mut zur Theologie gemacht und uns vorgelebt, dass das Wagnis Theologie sich heute lohnt. So sind sie für viele nicht nur ein Lehrer, sondern auch ein Lebemeister geworden. Ich danke Ihnen persönlich, dass ich seit Konzilsbeginn 1962 manche Hilfsdienste machen durfte, und dass ich von 1964 bis 1968 in München und Münster als engster Mitarbeiter an Ihrer Seite sein konnte. Am meisten haben mich außer Ihrer Theologie und Spiritualität der Freimut, eigentlich ist die paulinische Parisia gemeint, und die Loyalität zur konkreten Kirche geprägt. Dies scheint mir auch das entscheidende Geschenk Ihrer theologischen Existenz für die künftige Generation von Theologen zu sein. Es war kein übermäßig langer, aber für mich sehr lehrreicher Weg. Von der Mitarbeit bei der Vorlage eines Alternativentwurfs zum Offenbarungsschema im Herbst 1962, jetzt zum ersten Mal in der Festschrift veröffentlicht, bis zum letzten längeren Zusammensein im August 1968, ein paar Wochen bevor ich nach Mainz berufen worden bin, als die Enzyklika Humanae Vitae erschien. Ich danke Ihnen auch als Theologe. Sie haben uns überzeugend aufgewiesen, dass Theologie eine Wissenschaft ist, für die man sein ganzes Leben einsetzen kann. Zugleich haben Sie nie einen Zweifel daran gelassen, dass die Theologie dem lebendigen Glauben in der Kirche dient und darum bei aller Freiheit jenseits der Wissenschaft eine hohe Verantwortung für den Glauben trägt. Indem sie unermüdlich zwischen Tradition und Gegenwart Brücken geschlagen haben, wo keiner mehr solche vermutete, haben sie uns dazu erzogen, uns nicht im elfenbeinernen Turm der Tradition allein abzuschließen, aber auch nicht einer kurzlebigen Mode nachzulaufen. Ihr bohrendes und suchendes, unablässiges und geduldiges Denken war wie eine Wünschelrute, die aus noch so verborgenen Quellen immer wieder frisches Wasser zu schlagen wusste. Und immer wieder haben sie uns eingehämmert, dass wir bei der unvermeidlichen Spezialisierung der Theologie als Wissenschaft den Blick für das Ganze des Glaubens und den ganzen Menschen nicht verlieren. Nun darf ich, wenn auch nur im eigenen Auftrag sprechend, auch noch ein Wort des Dankes als Bischof sagen. Auch in dieser Aufgabe kann ich Ihnen nur für das danken, was bisher schon zur Sprache gekommen ist. Sie haben das Leben der Kirche auf allen Ebenen befruchtet und gefördert. Worüber könnte sich ein Bischof mehr freuen? Darüber hinaus waren Sie über Jahrzehnte ein bewährter Ratgeber und treuer Helfer des Bischofskollegiums in der Welt und auf vielen Ebenen. Sie waren gerade dadurch, wie ich meine, von sehr vielen geschätzt, weil Sie niemand nach dem Mund redeten, kein Hoftheologe im schlechten Sinne waren, sondern frank und frei, unverblümt und offen Ihr Wort sagten, aber stets loyal und aufrichtig. Ich weiß, wie Kardinal Döpfner Sie gerade deshalb geschätzt hat. Später blieb dann, wie ich meine, nach dem Konzil, nach der Synode, das oft von Ihnen erwartete Gespräch mit den Bischöfen aus. Ihre immer energischer werdenden Zwischenrufe kamen aus einem verwundeten Herzen, dass die Kirche gerade der Gegenwart mit demselben leidenschaftlichen Eifer lief wie bisher. Man hat oft nur das Rollen des Zorns gesehen, aber nicht den Eifer der Liebe erkannt. Sie haben es, wenn ich auch dieses offen sagen darf, nicht immer leicht gemacht, beides zu sehen und zu unterscheiden. Aber das hindert nicht, die tiefste Triebwurzel aller Kritik anzuerkennen, weil Sie die Kraft christlicher Verheißung gegen alle Defätismen am Leben halten wollten, haben Sie oft Fraktur geredet. Lassen Sie mich schließen mit einem Wort, das ich vor 10 Jahren in einem kleinen Kreis sagen durfte. Der Weg geht weiter. Zwar neigt sich der Tag, aber hoffentlich ist die Wegstrecke noch lang. Wir brauchen Karl Rahner auch fürderhin. Sein kaum mehr überschaubares Werk droht, uns allen entzogen zu werden. Den Jüngeren, weil sie es in seinen Voraussetzungen oft kaum mehr verstehen. Den Älteren, weil auch sie in einer leicht erinnerungslosen Zeit sich oft lieber an die kurzlebigen Wellen halten. Karl Rahner gleicht einem Atlas, der die schwere Last, verantwortlich und zugleich originell Theologie in unserer Zeit zu treiben, auf sich genommen hat und für alle Christen unter Einsatz seiner ganzen Existenz bis an die Grenzen des Menschenmöglichen getragen hat. Dafür wollen wir Ihnen, lieber Karl Rahner, ein herzliches Vergelt's Gott sagen und Ihnen für die Zeit, die Gott Ihnen schenken wird und in der Gott und Sie schenkt, seinen reichen Segen für Leib und Seele wünschen.
Karl Kardinal Lehmann stammt aus der Erzdiözese Freiburg und nahm sein Theologiestudium 1956 an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau auf. Schon im nächsten Jahr wechselte er an die Jesuiten-Universität Gregoriana in Rom, wo er den philosophischen Doktorgrad mit einer umfangreichen Arbeit vom Ursprung und Sinn der Seinsfrage im Denken Martin Heideggers erwarb. In diese Zeit fällt das Zweite Vatikanische Konzil. Karl Lehmann leistete für den Konzilstheologen Karl Rahner in diesem Zusammenhang verschiedenste Arbeiten und wurde von diesem 1964 als Assistent nach München mitgenommen. Vorher hatte Lehmann das theologische Lizenziat erworben und war in Rom zum Priester geweiht worden. Rahners Wechsel 1967 nach Münster führte zu einer Ortsverlagerung. Im gleichen Jahr hatte Lehmann mit seiner Arbeit Auferweckt am dritten Tag nach der Schrift, früheste Christologie, Bekenntnisbildung und Schriftauslegung im Lichte von 1 Korinther 15, 3-5, den Doktorgrad in der Theologie an der Gregoriana in Rom erworben. Neben Arbeiten für Karl Rahner bereitete Lehmann in Münster seine Habilitation vor. Er wurde jedoch 1968 vor deren Abschluss auf einen Dogmatiklehrstuhl nach Mainz berufen. Von 1971 bis zu seiner Ernennung zum Bischof von Mainz 1983 lehrte er an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg Dogmatik und ökumenische Theologie. Seither ist er Honorarprofessor der Freiburger Universität. Karl Lehmann war von 1987 bis 2008 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Im Jahre 2001 wurde er zum Kardinal ernannt. Ein Porträt des Theologen Karl Lehmann ist seiner Schrift Von der besonderen Kunst, glücklich zu sein, beigegeben, die 2006 im Verlag Herder in Freiburg erschienen ist. Die umfangreiche Bibliografie Karl Lehmanns ist über das Theologieportal der Universitätsbibliothek Freiburg zugänglich. Sie umfasst derzeit etwa 3.500 Veröffentlichungen. Über den Freiburg-Server der Universitätsbibliothek Freiburg sind seine vordem unpublizierte philosophische Dissertation Vom Ursprung und Sinn der Seinsfrage im Denken Martin Heideggers und seine theologische Dissertation Auferweckt am dritten Tag nach der Schrift abrufbar. Dazu der Text seines Festvortrags auf dem Freiburger Bibliothekartag 1999, Zeitenwende, Medienwende.